Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und man könnte so langsam meinen, wir wären hier der inoffizielle Kanzler-Podcast, denn heute haben wir schon wieder eine Meldung rund um Kanzler Stolz, wie wir ihn ja seit gestern nennen hier offiziell. Ja, da war letzte Woche noch das Hausverbot von ihm, gestern eben diese Bundestagsdebatte. Und jetzt geht es heute in Sachen Weihnachtsbaum weiter, denn die Kanzlertanne wurde heute an Kanzler Scholz übergeben. Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin geht es nun vorweihnachtlich zu. Die sogenannte Kanzlertanne, eine 17,5 Meter hohe Fichte, ist am Mittwochabend an Kanzler Scholz übergeben worden. Begleitet wurde die Übergabe vom Kinderchor einer Grundschule, der mehrere Weihnachtslieder vortrug. Die mit rund 3000 Lichtern geschmückte Tanne stammt in diesem Jahr aus dem Stadtwald des nordöstlich von Berlin gelegenen Eberswalde. Ja, da frage ich mich direkt, wieso denn eine Fichte? Hätte bei Scholz nicht besser eine Nordmann-Tanne gepasst, wo er doch aus Hamburg kommt? Ja. Und wieso eigentlich 3000 Lichter? Ist das nicht für einen Kanzler, dem immer noch kein Licht aufgegangen ist, nicht eigentlich viel zu viel? Diese rhetorischen Fragen lasse ich jetzt mal hier so im Raum stehen. Der Transport des Baumes verlief nicht ohne Probleme. Ist ja klar bei so einem Kanzler, der auch aus dem Problem nicht rauskommt. Der Tieflader, der die Fichte abtransportierte. Tieflader könnte übrigens auch ein guter Spitzname für Scholz sein. Aber nicht Tiefstapler, das würde nicht passen. Ja, der Tieflader, der die Fichte abtransportierte, hatte sich am vergangenen Freitag im aufgeweichten Waldboden festgefahren. Wie sinnbildlich. Aus Gründen der Regionalität und Nachhaltigkeit soll der Baum laut Waldbesitzerverband Brandenburg künftig immer aus Brandenburg kommen. Ja, natürlich nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, vielleicht auch aus Gründen des Profits, lieber Waldbesitzerverband Brandenburg. Könnte das nicht auch sein? Im vergangenen Jahr war es eine 15 Meter hohe Fichte aus dem Wald des Stifts Neuzelle. Ja, und dieses Jahr 2,5 Meter größer, meine Damen und Herren. Wenn wir schon so einen kleinen Kanzler haben, wird wenigstens seine Tanne immer größer. Da ist doch auch eine gewisse Logik drin. Übrigens gibt es auch eine Panne beim Weihnachtsbaum des US-Präsidenten vor dem Weißen Haus, denn der ist offenbar nicht so ganz standfest. Starke Windböen haben den nämlich gestern umgerissen. Und deshalb mussten dann heute Arbeiter mit einem Kran anrücken und den Weihnachtsbaum des Präsidenten wieder aufrichten. Ja, also da kann man auch sagen, auch das ist sinnbildlich. Nicht nur der US-Präsident selbst stolpert immer wieder, der werte Joe Biden, sondern auch seine Bäume fallen um, meine Damen und Herren. Also alles Zeichen hier der Schwäche und der Vergänglichkeit bei unseren westlichen Regierungschefs. Da kann man sich wahrscheinlich in China und Russland nur kaputt lachen. Aber das macht es natürlich auch deutlich menschlicher und nahbarer, meine Damen und Herren. Und das ist uns dann am Ende ja doch vielleicht etwas lieber. Und wo wir schon bei Weihnachten sind, haben wir auch noch eine Weihnachtsmeldung heute hier. Es gibt nämlich jetzt einen Workshop für Weihnachtsmänner, der sich vor allem der Frage widmet, was tun bei einer Enttarnung? Ja, das ist natürlich ganz besonders schrecklich, wenn die kleinen Raufbolde, meine Damen und Herren, einem den Bart vom Gesicht reißen und merken, oh, der ist ja doch gar nicht echt, also weder der Bart noch der Weihnachtsmann, ja, da haben uns die Eltern ja jahrelang belogen. Wie reagiert man dann als Weihnachtsmann? Dafür gibt es jetzt diesen Workshop, denn bei einer weihnachtlichen Bescherung kann so manches schiefgehen. Damit möglichst alles glatt läuft, braucht es eine gute Vorbereitung. Was tun, wenn ein Dreijähriger am Bart zieht und droht, den gebuchten Weihnachtsmann zu enttarnen? Was, wenn der Jutesack reißt oder das goldene Buch bei einer anderen Familie liegen geblieben ist? Auch Weihnachtsmänner können Pannen erleben. In einem gut zweistündigen Workshop in Berlin geben erfahrene Weihnachtsmänner je nach Bedarf und Zahl der Anfragen neuen Kollegen entscheidende Hinweise für möglichst unfallfreie Bescherungen. Organisiert wird das von Weihnachtsmann2Go, einer Weihnachtsmann-Vermittlungsplattform. Ist aber auch interessant, dass es die mittlerweile gibt, meine Damen und Herren. Wenn Sie also noch einen Weihnachtsmann benötigen, das erinnert schon direkt wieder an Loriot, Weihnachten bei Hoppenstedt, so am Schluss im Chaos gefragt, das hatten wir ja letztens hier noch irgendwo in der Sendung, oder? Wo am Schluss dann der Weihnachtsmann ankommt irgendwie und dann ins Chaos hineinfragt, benötigen Sie einen Weihnachtsmann? Obwohl alles schon im Geschenkpapier und Karton versunken ist bei Hoppenstedt, ja. Also organisiert wird das von Weihnachtsmann2Go, einer Weihnachtsmann-Vermittlungsplattform. Eine gute Vorbereitung ist einfach alles, sagt Hans-Jörg Rodewald, der seit fast 30 Jahren als Weihnachtsmann unterwegs ist. Wunderbar, dass man sowas so lange durchhalten kann, hätte ich auch nicht gedacht. Man muss alle Namen in der Familie kennen, selbst den Vornamen der Katze. Je mehr man weiß, desto besser. So Rodewald, der immer Ersatzsäcke und eine Kopie des Buches im Gepäck hat. Das finde ich nicht schlecht. Den Vornamen der Katze muss man wissen. Seit wann haben Katzen denn auch Nachnamen? Ja, das wusste ich noch gar nicht. Vorname und Nachname, interessant. Und der immer Ersatzsäcke und eine Kopie des Buches im Gepäck hat. Außerdem sei es wichtig zu wissen, wo die Geschenke liegen und auch für ausreichend Licht müsse gesorgt sein, denn sonst sei es unmöglich, aus dem goldenen Buch vorzulesen, in dem wichtige Informationen über die Kinder stehen. Naja, das darf man natürlich nicht unterschlagen. Und vielleicht steht in dem goldenen Buch auch die Vorname der Katze, meine Damen und Herren. Ja, das wäre natürlich, da ist man als Weihnachtsmann heutzutage sofort disqualifiziert, wenn man bei diesen ganzen Katzennarren, die es heute so gibt, den Vornamen der Katze nicht kann. Der Nachname ist scheißegal, aber den Vornamen muss man als Weihnachtsmann schon flüssig drauf haben. Vor allem, wenn man damit dann in einem YouTube-Katzenvideo auftaucht. Der 58-Jährige gehört zum Stammpersonal von Weihnachtsmann2Go. Gründer Frederik Tholey, im Hauptberuf Rechtsanwalt, sitzt im Dienstgewand in einem prächtigen, goldverzierten Samtsessel in einem angemieteten Tagungsraum neben ihm Rodewald. Vor ihnen eine bunte Mischung von Männern vom Enddreißiger über den pensionierten Polizisten bis hin zum Rentner. Sie alle hören aufmerksam zu, als Tholey erläutert, wie sich auf der Internetseite anmelden, ihr Einsatzgebiet eingrenzen und den Preis festlegen können. Anfängern empfiehlt er etwa 50 bis 60 Euro pro Besuch. An einem Abend können so hunderte Euro zusammenkommen. Also ganz schön lukrativ, der Job als Weihnachtsmann. Wir hatten es ja auch schon mal in einer unserer letzten Freitagsausgaben. Und die größte Herausforderung für Tholey und sein Geschäftspartner Tobias Groß ist, Personal zu finden. Auch in der Weihnachtsbranche herrscht Fachkräftemangel. Ja, das ist klar. Also mal ebenso vom Arbeitsamt vermittelt werden Weihnachtsmänner ja nur auch nicht. Groß war erst kürzlich wieder in Mensen unterwegs, um Kandidaten zu suchen. Es ist sehr schwierig, sagt er. Ja, ich glaube, wenn man in so einem Kaff wie Mensen sucht, wo ist das denn eigentlich? Da kann man nicht viel finden, ist logisch. Auch andere Vermittlungsagenturen suchen Darsteller. Ich spreche Frauen, die engelhaft wirken, direkt auf der Straße an oder frage auch Schauspielkollegin, sagt etwa Angela Jering, selbst Schauspielerin und Inhaberin der Agentur Engel in Berlin. Also das gibt's auch noch für alle Damen, ja. Es werden nicht nur Männer als Weihnachtsmänner gesucht, sondern auch Damen als Engel bzw. Christkinder dann offenbar, ja. Oh, wobei ich muss mal sagen, wenn man das hier so liest, ich spreche Frauen, die engelhaft wirken direkt auf der Straße an, dem würden viele Männer wahrscheinlich auch zustimmen, ja. Also das passiert ja auch das ganze Jahr über, unabhängig von Weihnachten. Beim Workshop in Berlin-Neukölln können die Kandidaten ihr Talent zeigen. Mit Kostüm, Glocke, Bart und Make-up ausgestattet posieren sie bei einem Foto- und Videoshooting. Das wird heutzutage auch bei Weihnachtsmännern immer wichtiger. Auf der Internetseite sollen sich Eltern später einen Eindruck von ihnen verschaffen können. Der erste Eindruck zählt schließlich auch bei Weihnachtsmännern. Ja, so ist das wohl. Das muss alles medial verwertbar sein heutzutage, meine Damen und Herren. Wenn so ein Weihnachtsmann nicht Instagram-tauglich ist, dann bringt er heutzutage auch nichts mehr. Und genauso bringen scheinbar auch alte Begriffe wie Weihnachten und Maria und Josef nichts mehr, beziehungsweise wollte uns das die EU-Kommission weismachen. Die Gleichstellungskommission der EU wollte die Wörter Weihnachten und Maria und Josef durch Ferien und Malika und Julio ersetzen. Die Wörter diskriminieren nach Ansicht der Kommission Nichtchristen, weil in der modernen Europäischen Union inklusive Kommunikation gewünscht sei, habe die Gleichstellungskommission der EU schon 2021 einen Leitfaden ausgearbeitet und veröffentlicht, laut dem alle Wörter, die Nichtchristen ausschließen, durch inklusive Wörter ersetzt werden sollten. Dies berichtet die Berliner Zeitung. Statt zu schreiben, die Weihnachtszeit kann anstrengend sein, sollte demnach künftig geschrieben werden, die Ferienzeit kann anstrengend sein. Ja, das ist aber nochmal ein Unterschied, liebe EU-Kommission, ob ich jetzt speziell gerade die Weihnachtszeit oder generell die Ferienzeit habe, denn die Weihnachtstage sind ja nochmal anstrengender als die Weihnachtsferien insgesamt, ja, also da scheint man keine Erfahrung mit zu haben. Christliche Namen wie Maria und Josef sollten zum Beispiel durch europäischere Namen wie Malika und Julio ersetzt werden. Aber sind denn diese christlichen Namen wie Maria und Josef nicht europäisch, liebe EU-Kommission? Ziel sei es, jedem in der EU wohnenden Menschen zu zeigen, dass er unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion und ethnischer Zugehörigkeit sowohl wertgeschätzt als auch anerkannt werde. Dass das Gleichstellungsvorhaben letztlich scheiterte, sei auf heftige Proteste sowie mehrere offizielle Beschwerden zurückzuführen, die nach der Veröffentlichung der Richtlinie entstanden und eingereicht worden seien, berichtet die Berliner Zeitung. Gleichstellungskommissarin Helena Dalli bedauere die Entwicklung. Die Richtlinie sollte die Diversität der europäischen Kultur darstellen und die inklusive Haltung der Kommission zeigen, sagt Dalli. Allerdings sehe sie nun ein, dass das Dokument noch nicht ausgereift gewesen sei und daher nicht den Qualitätsstandards gerecht worden sei, die man von der Gleichstellungskommission ansonsten gewohnt sei. Ach, also da muss ich mal sagen, ich bin von der Gleichstellungskommission überhaupt keine Qualität gewohnt, weil die mir bis dato noch unbekannt war. Meine Damen und Herren, so viel mal zum Gewicht dessen, was diese Gleichstellungskommission da alles auf den Weg bringt. Ja, will mal wissen, wie viele EU-Bürger von der Existenz dieser Gleichstellungskommission überhaupt wussten. Ja, dass man dann sagt, das Dokument war noch nicht ausgereift. Ja, naja, so kann man sich's dann auch zurechtbiegen hinterher. Und interessant ist ja auch, dieses Papier, diese Richtlinie sollte die inklusive Haltung der Kommission zeigen, aber grenzt die dann nicht wieder den christlichen Glauben aus, der ja zu Europa einfach dazugehört? Ist das nicht alles total widersprüchlich? Ich lasse diese rhetorische Frage mal genauso im Raum stehen wie die anfänglich beim Weihnachtsbaum von Scholz. Kritik an der EU-Richtlinie habe es auch von der katholischen Kirche gegeben, berichtet die Berliner Zeitung. Kardinal Jean-Claude Ollerich habe der Gleichstellungskommission antireligiöse Voreingenommenheit vorgeworfen und gesagt, Weihnachten sei als europäische Realität unverhandelbar. Wobei man jetzt hier fairhalberweise dazu sagen muss, dass ich einen Kardinal namens Jean-Claude Hollerich bis dato genauso wenig kannte wie diese Gleichstellungskommission der EU. Also, da nehmen die sich gegenseitig, glaube ich, nix. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin aus dem Vatikan, den kennt man ja schon wiederum eher, habe auf den Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichmachung verwiesen. Zwar verdanke Europa seine Identität vielen diversen Beiträgen, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste, sei allerdings das Christentum selbst gewesen. Ja, dem ist ausnahmsweise mal nichts hinzuzufügen. Und dann gehen wir direkt rüber zu einer Umfrage im Volk, meine Damen und Herren, nachdem wir hier schon auf Volkes Stimme so leicht gebracht wurden. Aber zuvor brauche ich erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar. Übrigens, bevor ich zu der Umfrage komme, noch eine interessante Schlagzeile, die mir heute bei der Recherche untergekommen ist. Nur noch eine Sendung. Anne Will moderiert ein letztes Mal Anne Will. Ja, am Sonntag ist es nämlich soweit. Ja? Nachdem letzten Samstag zum letzten Mal Tommy Gottschalk Wetten, dass moderiert hat, moderiert Anne Will am kommenden Sonntag zum letzten Mal Anne Will. Was macht sie danach? Dann moderiert sie die Sendung Karin Mioska wahrscheinlich. Ja. Also es ist immer wunderbar, wenn die Sendungen genauso heißen wie die Gastgeber und Gastgeberinnen hier. Aber zurück zu der Umfrage, meine Damen und Herren. Vielen fehlt Zeit und Ruhe für gesünderes Essen. Das hat eine Umfrage der Techniker-Krankenkasse ergeben, die heute veröffentlicht wurde. Der Computer bleibt an und zwei Brötchen oder eine Suppe gibt es direkt am Schreibtisch. Ein eng getakteter Alltag erschwert es laut einer Umfrage vielen Menschen gesünder zu essen. So gaben 43% fehlende Zeit und Ruhe als Grund dafür an, sich nicht gesünder zu ernähren. Wie eine am Mittwoch vorgestellte Umfrage im Auftrag der TK ergab. Genannt wurden auch mangelndes Durchhaltevermögen von 37% und eine schwierige Vereinbarkeit von gesunder Ernährung und Beruf, 27%. Ja. Früher sprach man nur von der schwierigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Heute spricht man schon von der schwierigen Vereinbarkeit von Beruf und gesunder Ernährung, meine Damen und Herren. Auch das differenziert sich immer mehr aus im Jahr 2023. Beim Arbeiten von zu Hause aus wird laut der Umfrage öfter nebenbei gegessen als im Betrieb. Im Homeoffice tun dies 45%, im Betrieb essen dagegen nach eigenen Angaben 35% während des Arbeitens. Dass sie bei der Arbeit generell nicht viel essen, sagten 49% der Befragten bezogen auf den Betrieb und 36% auf das Homeoffice bezogen. Und 33% würden im Betrieb vergessen, genug zu trinken. 22% geht es zu Hause so. Schöne Zahlen hier. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, meine Damen und Herren. Ja, ob Sie auch irgendwie im Büro weniger essen als zu Hause und weniger trinken oder so. Für die Umfrage befragte das Institut Forsa vom 2. bis 26. Mai insgesamt 1704 Menschen ab 18 Jahren. Zu den Aspekten zu Homeoffice und Betrieb wurden 317 Menschen befragt, die gelegentlich auch im Homeoffice arbeiten und beide Arbeitswelten kennen. Das sind dann aber offenbar nicht allzu viel, wenn es insgesamt 1704 Menschen waren. Kassenchef Jens Baas sagte, gesundes Essen sollte schmecken und leicht zuzubereiten sein, damit es auch mit dem Alltag der Menschen vereinbar ist. Besondere Verantwortung komme dabei der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas, Schulen und Betrieben zu. Dort würden auch viele erreicht, die ansonsten nicht für ausreichend gesunde Mahlzeiten sorgen könnten. Und vielleicht, liebe Krankenkassen, könntet ihr ja auch mal gesundes Essen bezuschussen. Wie wäre das denn mal? Mit irgendeinem Bonusprogramm, ja, wenn man das nachweisen kann, per Kassenbon oder sonst wie, dass man sich gesund ernährt, ja, und sei es nur das Bestellen bei HelloFresh, damit mal wieder frisch gekocht wird, ja. Wenn die Krankenkassen da einen Zuschuss zahlen würden, das wäre doch auch mal was. So, und wenn man es geschafft hat, mit ausreichend gesunder Ernährung besonders alt zu werden, meine Damen und Herren, dann kann man sich irgendwann auch als Dinosaurier bezeichnen lassen und zum Wahrzeichen des US-Bundesstaates Queensland werden. Die Meldung war jetzt in dem Sinne Quatsch, dass das nicht menschlichen Dinosauriern beschieden ist, sondern natürlich nur den tierischen, wenn man so will. Und dass es hier natürlich auch nicht um den US-Bundesstaat Queensland ging, sondern den australischen Bundesstaat Queensland. Denn in den USA gibt es gar keinen Bundesstaat namens Queensland. Guten Morgen, da muss ich mich jetzt selbst erstmal wieder wachküssen, meine Damen und Herren. In den USA gibt es ja nur den Bundesstaat Maryland, in dem ich ja auch schon war. So, zurück zu den Dinosauriern in Queensland. Queensland ernennt Dinosaurier zum Wahrzeichen mit dem Mutaburasaurus, der vor mehr als 100 Millionen Jahren während der mittleren Kreidezeit in den Wäldern des heutigen Australiens lebte, sei zum ersten Mal ein Fossil als Emblem auserkoren worden, teilte die Regierung der Region heute mit. Zu den anderen 9 offiziellen Wahrzeichen von Queensland gehören der Koala, das Great Barrier Reef und die Cooktown-Orchidee. Mit dem Schritt will die Regionalregierung den Dinosaurier-Tourismus weiter ankurbeln. Der Mutaburasaurus war 1963 am Thompson River in der Nähe der Ortschaft Mutabura entdeckt. Hört sich so ein bisschen an nach Kokabura, der Eisvogel, auch aus Australien, passt ja irgendwie zusammen. Und knapp 20 Jahre später erst beschrieben worden. Der Pflanzenfresser war etwa 7 Meter lang und bewegte sich sowohl auf 2 als auch auf 4 Beinen fort. Mit dem Skelett handelt es sich um eine der besterhaltenen Urzeitechsen, die je in Australien gefunden wurden. Queensland ist die Heimat vieler der besten fossilen Dinosaurierfunde Australiens und ich kann mir keinen besseren Botschafter für Reiseziele im Outback vorstellen als den Mutaburasaurus, sagte der örtliche Tourismusminister Stirling Hincliffe. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, meine Damen und Herren. Es ist auch eine der Hauptattraktionen, überhaupt mal nach Australien zu kommen. Wer hat sich das nicht schon gesagt in Jugendjahren? Ich will irgendwann mal nach Australien, um den Mutaburasaurus zu sehen. Ja, vergessen Sie Kängurus, vergessen Sie Koalabären, vergessen Sie Wombats, interessiert kein Mensch. Hauptsache, man hat den Mutaburasaurus gesehen im Outback. Die Fossilienattraktion im Outback von Queensland generierten Millionen von Dollar für die Wirtschaft und hätten ein riesiges Potenzial, zum Paläontologie-Hotspot der südlichen Hemisphäre zu werden. Boah, da wird aber dick aufgetragen hier vom Bundesstaat Queensland. Paläontologie-Hotspot der südlichen Hemisphäre. Boah. Mein Gott, Australien erlebt seit einigen Jahren einen wahren Dinosaurier-Boom. Haben Sie das eigentlich schon mal gemerkt, meine Damen und Herren, oder schon mal davon gehört oder gelesen? Das war mir bis heute neu, aber egal. Noch immer werden in entlegenen Landesteilen Fossilien von bisher unbekannten Dinosaurierarten entdeckt. Tausende Dino-Fans und Hobby-Paläontologen strömen ins Outback, um an Ausgrabungen teilzunehmen. Also, das ist vielleicht jetzt mal so die Alternative zu Safaris in Afrika, meine Damen und Herren, Dinosaurier-Ausgrabung in Australien, das hat doch auch was für sich. Wenn Sie dann mal irgendwas für den Sommerurlaub im kommenden Jahr suchen oder was, meine Damen und Herren, besuchen Sie den Paläontologie-Hotspot der südlichen Hemisphäre in Queensland, wo der Mutaburasaurus zu Hause ist, meine Damen und Herren. Unglaublich, was das Marketing von Queensland hier kreiert hat. Das hat doch mal wahre Vorbildfunktion. So, und wenn Sie Vorbildfunktion haben wollen, meine Damen und Herren, dann schreiben Sie mir noch immer, wie dieses Lied heißt, in dessen Refrain der Guitar Hero vorkommt, meine Damen und Herren. Ich suche immer noch danach, info@schonwieder23uhr.de. Schreiben Sie es mir da oder über unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel. Ich weiß es immer noch nicht. Das berühmte Pop- oder Rocklied, in dessen Refrain das vorkommt mit dem He's the last guitar hero oder He was a guitar hero. Sie wissen es, ich suche es immer noch. Schreiben Sie es mir. Und damit entlasse ich Sie dann auch schon wieder in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.